Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und heute möchte ich einen Podcast mit dir teilen, bei dem ich eingeladen war. Und zwar von Dr. Marc Stollreiter, sein Expertentalk. Dr. Marc Stollreiter ist Psychologe von Haus aus und wirkt seit vielen Jahren aber als spiritueller Lehrer. Ich fand, das war eine schöne Begegnung und deswegen möchte ich diesen Podcast gerne auch hier mit dir teilen. Und wir haben uns unterhalten über Spiritualität, über Gott, Bewusstwerdung und wir haben natürlich auch gesprochen über Trauma und Wege der Integration und Heilung. Viel Spaß dabei.
Ja, Raphael, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu der Serie, die nennt sich Experten-Talk. Und wir lassen es hier einfach fließen. Ja. Häufig gibt es im Vorhinein nicht mal ein Thema, aber wir haben uns schon im Vorhinein verständigt, dass wir uns um das Thema Bindungstrauma kümmern wollen. Und ich nehme an, dass du das genauso wie ich eher aus einer spirituellen Sicht jetzt beleuchten möchtest, dass wir das jetzt nicht aus psychologisch-klinischer Sicht analysieren. Da gibt es, denke ich, andere Quellen, sondern eher, ich erlebe dich da auch als jemanden, der sehr, sehr nah an der Praxis dran ist. Du teilst sehr viel deine persönlichen Erfahrungen, ganz intim, dein Verständnis und deine Zugänge. Und das wäre meine Idee, dass wir das heute auch so halten.
Gerne, sehr gerne. Das ist so am direktesten, ne? Und dann ist man nah dran und es braucht keine großen, wie so Theorien, die jetzt möglichst viele Menschen betreffen. So, ne? Das finde ich gut. Also, und aus dieser persönlichen Erfahrung zeigen sich Strukturen einfach. Also so geht's mir. Mit jedem Schritt, in dem ich etwas in mir erkenne, erkenne ich auch eine Struktur, die ich dann plötzlich auch in anderen erkenne. Oder zum Teil zumindest. Ja, genau. Also dieses Thema Entwicklungs- und Bindungstrauma. Ich weiß gar nicht mal, ob mein Blick heute so ein spiritueller drauf ist. Also ich erzähle mal, wie es so dazu kommt und wie ich so dazu komme.
Gerne.
Also vielleicht vorweg, mein Weg war zunächst ein spiritueller. Also ich kam relativ jung zu einer Heilerin. Etwas später ging ich dann auf so einen schamanischen Pfad und habe Naturspiritualität erlebt und habe da gelernt über 12 Jahre und Dinge über mich erfahren und so weiter. Und dann so mit 38 ungefähr bin ich auf Empfehlung zu einem Körperpsychotherapeuten. Und da kam ich plötzlich ganz schnell an Bereiche meines Seins, an die ich vorher, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die gestriffen, aber es hatte zumindest nicht so eine starke Kraft, dass ich mein Leben verändert hätte. Also ich war in diesen, sage ich mal, Setups, in denen ich dann mit Menschen zusammen war und wir Rituale gemacht haben und Naturgänge und so weiter. In diesen Momenten war ich verbunden und mein Herz ging auf und ich habe mich gut gefühlt. Mhm. Wenn ich jetzt aber in meinen Alltag zurückkam, dann hat es manchmal keine 24 Stunden gedauert und ich war wieder in der Kneipe oder mit Kumpels unterwegs und, und. Und jetzt mit dieser Psychotherapie und Selbsterfahrungsgruppen, die wir da gemacht haben, gab es plötzlich wie so ein Shift und es wurden mir Bedürfnisse klar, die ich bis dahin unterdrückt hatte, von mir ferngehalten hatte. Also ganz süße, kleine Sachen, gar nichts Schlimmes, aber die waren so mit Scham belegt, dass es mir über Jahre anscheinend nicht möglich war, die überhaupt nur zuzulassen und zu spüren.
Hast du ein Beispiel für uns?
Ja, also ein ganz großes Thema waren Männer. Und das hat sich so gezeigt, also es gab so bestimmten Typ Mann. Das waren meistens so kräftige, bisschen dominante, laute Typen. Und die hatte ich in meinem Arbeitsumfeld oft vor der Nase und ich habe die abgewertet und habe gesagt, oh, unangenehme Typen und die sind so schroff, die haben überhaupt nichts Feinstoffliches oder Sensibles und so, die kannst du vergessen und so weiter. Und dann plötzlich in der Begegnung fiel es mir wie so Schuppen von den Augen und ich habe gemerkt, warte mal, das stimmt überhaupt nicht, dass ich die ablehne. Ich will dazugehören, ich will einer von denen sein. Ich möchte angenommen werden von diesen Männern als Mann. Ich möchte dazugehören. Und mit dieser Erkenntnis habe ich mich sehr verändert und hat sich mein Kontakt mit diesen Männern total verändert. Und eigentlich muss ich sagen, bis heute ist dieses Bedürfnis eigentlich, naja, ich weiß gar nicht, integriert oder es ist nicht mehr so ein Thema einfach, ne? Ich bin mit unterschiedlichen Männern, manche mag ich mehr, manche vielleicht weniger, es ist egal. Also es ist seitdem weg. Naja. Und so gab es dann noch ein, zwei andere Sachen, die sich so in mir gezeigt haben. Ich denke, Verantwortung war noch so etwas. Also ich habe an einem bestimmten Punkt, weiß ich noch heute, ich lag im Hotel, waren auch beruflich unterwegs. Ich wache im Hotel auf, wir waren in den Bergen irgendwo und ich habe wie so eine Eingebung und die war, ich übernehme die Verantwortung oder ich kann die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Also all das mit all den Sachen, die mal gut waren, mal schlecht waren, mit meinen Umwegen, mit meinen Ängsten, mit meinem Selbstknechten und so weiter, konnte ich wieso einfach annehmen. Ja, okay, das bin ich. Hätte irgendwie brillanter sein können, hätte dies oder das, aber ist okay, das ist mein Leben, ich kann das annehmen. Und das war auch so eine Erscheinung oder so eine Wahrnehmung, die meinen Weg dann nochmal verändert hat. Also, na, das klingt vielleicht so subtil, diese beiden Geschichten, aber das waren für mich ganz tiefe Momente, in denen, nach denen sich mein Leben etwas verändert hat im Laufe von Monaten.
Ja, vielleicht darf ich da mal sagen, was ich raushöre.
Gerne, ja.
Zu unserem Thema natürlich auch.
Ja.
Das eine ist, dass in dem Maße, wo wir zu uns selbst Kontakt haben, können wir auch Kontakt mit den anderen herstellen.
Ja.
Und umgekehrt auch wieder, da höre ich auch heraus, dass du dann auch festgestellt hast, ja, bei jedem meiner Schwestern und Brüder finde ich ein Stück von mir zurück. Und Selbstfindung ist nicht etwas Einsames. Also das heißt, ich bezweifle eigentlich, wie weit bestimmte Menschen, die nur in der Höhle meditiert haben, nur auf ihr Meditationskissen, wie weit die wirklich in der Lage gewesen sind, tatsächlich komplett ihre ganze Psyche zu integrieren. Und ja, dass wir eben sehen, das ist ein Beispiel, du findest mit dem Kontakt mit jedem Menschen ein Stück von dir zurück. Und wenn es dann nur ist, dass du merkst, oh, da müsste jetzt eine gesunde Grenze her, weil hier wird es destruktiv. Und das Zweite, was ich rausgehört habe, ist, finde ich sogar fast noch wichtiger, dass du da beschreibst, so ist mir auch gegangen, ich kann meinen Gedanken nicht vertrauen. Ja, du hast nicht mehr dem vertraut, was deine Gedanken gesagt haben. Die haben gesagt, was ist das für ein... Der ist so derb, der ist so primitiv oder so. Das war das Ego, was geurteilt hat.
Ja.
Sondern du hast deinem Herzen vertraut, das gesagt hat, irgendwas fasziniert mich, interessiert mich. Und die Gedanken sind nicht die Wahrheit, sondern es gibt eine tiefere Wahrheit. Und ich glaube zum Beispiel, wenn wir so Dinge wie Bindungstrauma auflösen wollen, dann müssen wir dieser tieferen Wahrheit folgen. Was meinst du?
Da bin ich ganz bei dir. Also bei beidem, was du gesagt hast. Diese Bedeutung von Kontakt, also sowohl nach innen als nach außen, ist heute ja auch in den neuen Traumatherapien so eine Grundlage. Also man sagt, das Trauma muss da geheilt werden, wo es entstanden ist, im Kontakt mit Menschen. Und ich kenne aus meiner eigenen Geschichte, kenne ich das auch, dass ich Wege gefunden habe, wie in der Naturspiritualität, dass ich mit mir allein in der Natur war, 4 Tage und Nächte, und da fühlte ich mich wohl und sicher und ich hatte auch gute Momente und Erscheinungen und alles. Aber dieses Grundthema konnte ich dort in der Einsamkeit nicht auflösen, weil dazu ja braucht es den Kontakt, also um überhaupt konfrontiert zu werden mit diesen inneren Bewegungen. Und es wundert mich auch, ich kenne dich ja jetzt nicht so gut, aber ich hätte gedacht, dass die Männer, die in den Höhlen sitzen, Teil deiner Linie sind, also dass du von diesen Philosophen sozusagen inspiriert bist.
Du, das bin ich auch, aber ich habe tatsächlich mal ein Oberhaupt einer Sikh-Tradition getroffen. Das war eine aberwitzige Begegnung, weil ich bin dort durch Zufall eingeladen worden von einem Besucher meines spirituellen Zentrums. Der Thomas meinte damals, Marc, ich weiß nicht warum, aber ich habe die verrückte Idee, unser Guru kommt und du bist ja gar nicht weit weg, komm doch auch mal dazu. Gesagt, okay. Im ersten Moment hat mein Verstand auch gesagt, ja, was soll das? Ich habe mit den Sikhs eigentlich nichts am Hut. Ich kenne den Mann nicht. Ich habe andere Dinge zu tun. So, aber das war so verrückt irgendwie, dass ich gedacht habe, das hat garantiert was zu bedeuten. Also bin ich da hingegangen. Dann kam mir erstmal der Organisator. Das sind die immer mit den Turbanen, ja? Das sind die, die immer die Schwerter tragen müssen, um sozusagen die Welt zu verteidigen gegen Tyrannen und so weiter. Und dann kam der Organisator dieses ganzen Treffens auf mich zu und meinte auf Englisch, ja, schön, dass der Thomas dich mitgebracht hat, aber du wirst verstehen, wir sind von überall von der Welt angereist, von Kanada, von Venezuela, aus Russland und so weiter. Wir sind seine Schüler und der Meister wird keine Zeit für dich haben, aber du kannst dich gerne dazusetzen. Dann sagte ich noch zu ihm, in meiner Realität sieht das anders aus. Ich gehe jetzt da rein und der Meister wird Zeit haben. Da hat er mich angeschaut und hat gesagt, okay, wenn du glaubst, ich gehe da rein. Der Meister springt auf, also jetzt wirklich, der sieht mich. Es ist nicht nur, dass er sich irgendwie höflich erhebt, der springt auf, sieht mich und sagt, my friend, this is destiny, come, sit. Und dann saß ich von 15 Uhr bis abends 22 Uhr, wir sind auch spazieren gegangen, wir sind noch ein anderes Restaurant gegangen, nicht mehr von der Seite gewichen. Das passt wunderbar, wie du das aufgeschnappt hast und sagst, ja, Marc, du kommst doch eigentlich aus dieser Linie. Ja. Und er hat mir dann erzählt, dass wir uns eben von früheren Leben kennen und dass ich eben hier wiedergeboren sei, um eben die Spiritualität wirklich jetzt oder die Erleuchtung im Leben zu erfahren. Hm. Er meinte damals, ich sei schon mal erleuchtet gewesen, aber das war im Dschungel, das war in der Einsamkeit. Und er meinte, ja, da ist ja quasi leicht. Ne? Da ist leicht. Und jetzt geht es nochmal darum, in voller Montur, mitten im Getümmel. Ja. Das ist natürlich eine viel, viel größere Herausforderung.
Ja. 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 Ich wollte noch den einen Punkt aufgreifen, den zweiten, den du benannt hast gerade.
Ja, gerne.
Das war ja sozusagen, wie hast du es ausgedrückt, also dass es ja wie so eine Erkenntnis ist, dass die Gedanken nicht die Wahrheit sind, sondern die Wahrheit sich so im Herzen befindet, also eine Etage tiefer, so ungefähr, denke ich, hast du es gesagt. Mhm. Und auch das passt zu dieser Bindungstrauma-Perspektive. Und das ist momentan so mein großes Thema, mit dem ich nach rausgehe, weil ich da so viel Wahrheit und Kraft und vor allem auch so viel Schmerz drin sehe, der noch in der Gesellschaft ist. Und es gibt so viele Leute, die kein Bewusstsein dafür haben, was da eigentlich in ihnen los ist. und wie viel Gewicht die im Gepäck haben. Und da bin ich selbst der Überzeugung gekommen, dass das Bewusstsein jetzt für diese Bindungstheorien und Bindungstrauma da absolut helfen kann. Und diese Beschreibung von dir, dass der Verstand nicht die Wahrheit ist, auch das teile ich und kann man auch aus dieser Bindungsperspektive sehen, weil es die Wahrnehmung der Welt ist, kreiert sich aus der Wahrnehmung des Kindes, also schon vor der Geburt bis die ersten paar Lebensjahre, was das Kind da erfährt und das in sich verschaltet, das ist die Wahrheit der Welt. Und diese Überzeugung bleibt mehr oder weniger bestehen, wenn wir das nicht merken, also wenn wir daran nicht arbeiten und so weiter. Und es kann, wenn diese Bindungserfahrungen eben nicht schön waren oder bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, dazu führen, dass wir die Welt als Erwachsene noch aus den Augen eines Kindes wahrnehmen. Und die Gedanken, die wir tragen, sind die Gedanken eines Kindes. Und ich spüre einfach immer mehr, dass es Zeit ist, erwachsen zu werden und dass wir diese alten Muster und Gedanken und Wahrnehmungen einfach nicht mehr wichtig sind und nicht mehr die Wahrheit sind einfach. Genau.
Absolut.
Ja. Und ich hatte, ich habe mal in eine Meditation von dir reingehört, das wollte ich dir auch noch sagen. Ich habe nur so 5 Minuten gehört, aber ich fand das unglaublich stark. Also du hast da eben auch gesprochen über das Herz und sozusagen, es ging irgendwie ums Zulassen von allem, was da kommt. Du meinst Ruhe im Herz und lass alles kommen, was da kommen will. Und diese Bewegung ist auch meiner Meinung nach, naja, wie ein Schlüssel, eine Etage tiefer zu gehen und näher an den Kern zu kommen.
Ja. Ja, weißt du, wenn wir über das Thema Bindungstrauma sprechen, dann arbeite ich jetzt mittlerweile mit den Leuten eigentlich fast nur noch über Gott. Weil wir bei Gott, das jetzt nicht als Konzept oder als Bild oder so, sondern dieses Gefühl übertrage ich natürlich dann auch mit. Und je stärker es in mir wird und das hört nicht auf, desto schneller überträgt sich das dann. Und dass wir dann merken, wow, all die Sachen, die uns traumatisiert haben und die dazu geführt haben, dass wenn, sagen wir, ein sehr ambivalentes Verhältnis haben, zwiespältig zu anderen Menschen, dass wir vielleicht am Anfang immer himmelhoch jauchzend sind und dann kommt große Desillusionierung und wir sagen, okay, dann muss ich wieder den Nächsten suchen. Oder dass wir ganz uns als bindungsunfähig erleben, als nicht willkommen, als nicht dazugehörig, all diese Symptome, ne? So, ich fühle mich auf der Welt wie ein Alien.
Ja.
Und dann diese göttliche Kraft, Raphael, die ist so kraftvoll und es ist so eindeutig für die Menschen, Gott möchte mich nicht manipulieren. Gott, ich muss mich für Gott nicht verbiegen, anpassen. Gott möchte mich nie bestrafen, demütigen oder was auch immer. Und dadurch sind wir in der Lage, wirklich eine stabile Beziehung im Endeffekt gleichzeitig mit Gott und mit uns selbst, weil Gott ist ja unser innerster Wesenskern, das ist unsere Quelle, wo wir herkommen. Also das gibt uns eine unglaubliche Stabilität und lässt uns für meine Erfahrung oftmals die erste wirklich stabile Beziehung aufbauen. Denn auch wenn wir jetzt vielleicht nicht irgendwo als Diagnose bekommen haben, ja, XY, der Marc hat ein Bindungstrauma, wenn es das nicht auf Papier gibt. Aber natürlich habe ich in meinem Leben festgestellt, das ist das ja einfach im Endeffekt, das sind ja nur Abstufungen, ja, wie immer, von weiß bis schwarz. Und dass ich mich da auch irgendwo auf der Skala wiederfinde und es Dinge gibt, die meiner Beziehungsfähigkeit dann geschadet haben, die dazu geführt haben, dass ich ein einsamer Wolf gewesen bin. Ich war früher so ein Einzelkämpfer, das kann man sich kaum vorstellen. Und das alles dazu, dann wieder zurückzufinden, wieder teamfähig zu werden, wieder Nähe zuzulassen, einfach das Herz auf der Zunge zu tragen, nicht nachzudenken, was ich sage und kann ich das sagen, etc., etc. Das ist ja im Endeffekt ein langer, langer Weg. Du hast ja auch angesprochen, wenn uns Menschen bewusst wäre, den meisten von uns, wie komplex traumatisiert ein durchschnittlicher Mensch ist. Ja, wenn ich habe in meinem Leben im Prinzip keine wirklich große Katastrophe erlebt.
Ja.
Und trotzdem gibt es Dinge, die sind so erschütternd, wenn wir einfach offen sind, wie wir nun mal sind als Kinder.
Ja.
Die fahren ein, wie der Blitz schlagen die ein. Und wir unterschätzen das. Und so bei dir spüre ich das auch, diese Entschlossenheit, dass du genau weißt, ja, was braucht es, wie viel ist nötig, um solche Traumatisierungen zu heilen. Meistens sowieso nur wie so ein Archäologe mit Ausgrabung, mit dem Pinsel, weißt du, so, dass man nichts zerstört, dass man nichts kaputt macht, sondern wirklich alles bewahrt. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich habe nämlich eine schöne Frage an dich. Was würdest du denn sagen? Weil ich möchte natürlich auch gerne hier in unseren Experten-Talks und ich sehe dich da jetzt ganz klar, du bist da viel mehr spezialisiert und im Thema drin als ich. Jetzt bin jetzt nicht speziell mit Bindungstrauma unterwegs, es ist Teil meiner Arbeit, aber es ist nicht, wie du jetzt gerade sagst, so gerade dein Steckenpferd, ja, und das, was dir vielleicht mit am meisten am Herzen liegt. Was würdest du denn sagen, ist das Heilsamste, um sein Bindungstrauma tatsächlich zu lösen?
Also im Moment, also die Sachen, die ich kennengelernt habe und die mir sehr geholfen haben, würde ich ganz voranstellen, Körperwahrnehmung. Mhm. Also spüren, was in meinem Körper an Empfindungen passiert, in Gemeinschaft, aber auch was in meinem in meinem Bewusstsein geschieht, an aufsteigenden Emotionen, das überhaupt erstmal mitbekommen, weil es führt meiner Meinung nach in die Selbstermächtigung. Also solange ich die Welt da draußen wahrnehme als etwas, was auf mich einstürzt und ich bin irgendwie nur am Reagieren und habe gar nichts damit zu tun, solange werde ich auch nichts ändern können. Und ich weiß es aus meiner Perspektive, als auch von vielen Menschen, mit denen ich unterwegs bin oder die ich begleite, dass sie diese Idee haben, dass sie mit diesem Außen nichts zu tun haben. Also die Beziehungen sind schlecht, weil der Partner blöd ist oder die Partnerin dies oder das ist. Und wenn ich beginne wahrzunehmen, was in mir passiert, also dass sich mir in der Begegnung alles zuzieht, dann habe ich zum Beispiel schon mal, und dass da irgendwo eine Wut steckt zum Beispiel, die ich aber nicht rauslassen darf. Also wenn ich da spüre, dass ich das mit kreiere, dann bekomme ich etwas Handlungsmacht an die Hand. Mhm. Dann kann ich sagen, okay, damit kann ich was machen. Wenn es die anderen sind, dann kann ich nichts machen, außer fliehen halt.
Das ist ein gutes Beispiel. Du hast vorhin gesagt, es geht nicht darum, es zu verstehen. Und das heißt, das bedeutet jetzt, wenn jemand von uns merkt, aha, jemand tritt mir gegenüber oder in einem Gespräch bei einem bestimmten Thema zieht sich bei mir alles zusammen, dann brauche ich nicht verstehen, wo kommt das her, seit wann gibt es das, was muss ich ändern, sondern ich kann einfach ganz pragmatisch schauen, kann ich mich wieder öffnen?
Ja.
Kann ich mehr von meinem Körper inkludieren in diesen Moment, weil ich ja, auch Dissoziation ist nicht 0 oder 1. Ja, also wenn ich in einem Kontakt bin und plötzlich hüftabwärts spüre ich mich nicht mehr, dann ist das auch eine Form von Dissoziation. Und dann heißt das, aha, warum verschwindet jetzt dieser Teil meiner Körperwahrnehmung aus meinem Bewusstsein? Und dann geht es ja auch gar nicht so sehr jetzt in dem Gespräch etwas zu lösen oder in dem Gespräch etwas zu verändern, sondern kann ich meinen Körper wieder ganz spüren.
Ja, Und was wir da an bewussten Strategien haben, ist zum Beispiel Atmen. Also das hilft mir sehr und hat mir immer sehr geholfen, dass wenn ich merke, der Laden geht zu, dass ich dann schaue, was passiert gerade mit meiner Atmung. Und meistens halte ich den Atem an oder atme ganz flach.
Ja, weißt du, mir fällt gerade was ein, sorry, wenn ich unterbreche.
Ja, ja.
Weißt du, häufig ist es so, weil wir sagen Bindungstrauma, häufig ist es so, dass aus meiner Erfahrung brechen wir eigentlich den Kontakt ab, wenn wir merken, dass wir so viel an Erdung verlieren, ja, also so wenig in unserem Körper sind, dass wir komplett instabil werden. Und was wir dann normalerweise machen ist, wir trennen uns, wir brechen eben Kontakt ab, beenden das Telefonat etc. Und ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst, dass dieser Weg über den Körper und auch der Atem, der uns hilft, den Körper tatsächlich wieder mit Bewusstsein zu erfüllen, dass wir sagen, die Priorität ist, ich gehe mit mir in Kontakt, richtig? Und wenn ich spüre, dass ich mit mir in Kontakt sein kann, auch in schwierigen Situationen, dann muss ich nicht zumachen, dann muss ich nicht weglaufen. Was meinst du? Ist das so ist mein Verständnis. Ist das für dich so ähnlich oder?
Ja, klingt gut. Also in dem Maße, in dem ich mit mir Kontakt wahren kann und halten kann und meine Gefühle zulassen kann, ich denke, in dem Maße kann ich auch in die Gegenwart überhaupt kommen. Also ich glaube, das ist auch so ein Phänomen von Bindungstrauma, dass wir eigentlich nur noch mit uns beschäftigt sind und unserer Wirkung nach außen und den Selbstvorwürfen und den Gefühlen, nicht gut genug zu sein und, dass es kaum möglich ist, im Moment zu bleiben, weil der Denkapparat die ganze Zeit arbeitet und irgendeine Instanz draufschaut und bewertet und reguliert und verändert. Und wenn wir in den Moment kommen, dann sind wir, denke ich, kontaktbereit zumindest, ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das würde sich auch mit dem treffen, wie ich das auch empfinde, dass der gegenwärtige Moment ist einfach der größte Heiler. Und umgekehrt in dem Maße, wo wir in diesem Moment sein können, unbewaffnet, also vor allem unbewaffnet durch unsere Gedanken, das sind die größten Waffen. In dem Maße, wo wir in diesem Moment in der Stille sein können, da haben wir wie ein Messinstrument, wie viel ist denn schon geheilt? Ich weiß, liebe Leute, das werden jetzt einige direkt wieder in den falschen Hals kriegen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann bin ich ja so traumatisiert und dann ist ja alles wieder verkehrt mit mir. Versucht es völlig einfach ganz neutral zu hören, ja, so wie die Küchenwaage nicht gegen uns ist, die Personenwaage ist nicht gegen uns. Es ist einfach für mich ein Messinstrument, genau was der Raphael sagt. Wie sehr kann ich in diesem Moment sein? Mit meiner Körperwahrnehmung embodied, mit dem Gefühl, ich bin in Kontakt, vielleicht sogar ganz verschmolzen im Idealfall mit meiner Umgebung. Und daran kann ich den Grad der Heilung meines gesamten Systems ablesen. Und wenn ich mich die ganze Zeit frage, should I stay or should I go? Sollte ich bleiben, soll ich gehen? Soll ich mich tiefer einlassen, soll ich mich nicht tiefer einlassen? Will ich mich öffnen, lohnt sich das? Das sind natürlich die Gedanken in uns, die die Traumatisierung widerspiegeln. Bei mir, interessanterweise, was am stärksten war Sehnsucht. Das ist ja auch eine Form, ist nie im gegenwärtigen Moment zu sein, sondern ich habe mich immer verzehrt. Ja, und ich habe mir natürlich dann auch als Teil meines Bindungstraumas Menschen gesucht, die irgendwie unerreichbar waren. Aber lass uns vielleicht trotzdem noch bleiben, weil mir fällt ein, ich glaube, für unsere Zuseher und Zuhörer ist es so wichtig zu erfahren, einige werden da eben nicht komplett im Moment sein, sondern sehr wohl auf glühenden Kohlen sitzen und sagen, ja, was kann ich noch tun? Das waren jetzt schon tolle Tipps, Raphael. Hast du mehr? Also Körper wahrnehmen, in den Moment kommen, also atmen.
Ja, also Sachen, die man so selbst machen kann und die ich denke, die einen ganz gut in Kontakt bringen, wo man ja das vielleicht üben kann, etwas, ist zum Beispiel, denke ich, radikale Ehrlichkeit und das ehrliche Mitteilen finde ich auch ganz gut.
Mhm.
Also man sitzt mit jemand zusammen oder mit einer Gruppe und man sagt mal offen, was wirklich gerade vorgeht in einem. Also ich spüre gerade Wut, ich irgendwie, ne, du teilst das mit, was eigentlich niemand erfahren darf. Im besten Falle das, wovon du denkst, wenn ich das jetzt sage, dann hassen mich die anderen oder dann finden die mich dumm oder dann bin ich dies oder das. Und damit mal in Kontakt zu kommen, wie sich das anfühlt und was da passiert im Herzen, wenn wir das mal rausgeben. Und ich empfehle es, aber ich würde es erstmal in einem geschützten Raum machen. Also ich würde die Messlatte jetzt nicht so hoch und damit dann zum Chef, zur Gehaltsverhandlung, das würde ich nicht machen. Man darf sich dem ja umsichtig und mit Mitgefühl dem Thema annähern. Also ja, und einfach mal probieren. Das halte ich für eine gute Methode. Mit den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen einfach mal in Kontakt zu kommen und damit in den Kontakt zu treten zu anderen Menschen.
Mhm.
Und dann spüren, was passiert dann? Also was passiert, wenn ich mich zeige, wie ich bin? Werde ich ausgestoßen? Trifft das zu? Also passieren diese Dinge, diese Horrorszenarien, die ich mir ausmale oder eben nicht? Oder vielleicht führt es genau zum Gegenteil, dass plötzlich Nähe und Kontakt entsteht, indem ich mich zeige und ehrlich bin.
Ja, das ist gut, was du sagst, weil das gehört ja zu dieser Kontaktfähigkeit mit sich selbst, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was geht eigentlich tatsächlich jenseits des Gedankenkarussells wirklich in mir vor, sich selbst diesen Raum zu geben. Bindung hat ja sehr viel mit Zuwendung zu tun. Und die Dinge, klar, wir haben am ehesten eine gesunde Bindung aufbauen können. Ursprünglich, wenn man uns hat einfach so sein lassen, wie wir sind. Und das heißt, wie du auch gesagt hast, nicht drüber nachdenken, wer bin ich? Nicht von meinem Selbstbild aus agieren, sondern auch dann tatsächlich, also vielleicht das als Ergänzung, liebe Leute, zu dem, was der Raphael jetzt gerade gesagt hat, diese radikale Ehrlichkeit bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ich den ganzen Schmodder, den ich mit mir herumschleppe seit Urzeiten, jetzt mal den anderen vor die Füße kotze, Entschuldigung, und alles ablasse, sondern dass ich dann auch beim Teilen erstens mal mit meinem Gegenüber in Kontakt bin, mit mir selbst in Kontakt bin und dass ich wirklich aus diesem Moment heraus schöpfe. Ja, weil wir können, wenn zwei Menschen sich mit ihren Geschichten treffen, dann findet oftmals eben überhaupt gar keine Begegnung und gar kein Kontakt statt. Nur wenn wir uns unschuldig und verletzlich in diesem Moment treffen, ohne Geschichte, dann kommen wir uns selbst und dem anderen wirklich näher. Dann merken wir all die Feinheiten, die in uns vor sich gehen. Ich sage ein Beispiel, was ich bei mir festgestellt habe. Oh, das Lachen kam gerade aus einer Unsicherheit. Das ist gar kein Lachen. Das ist eher Verlegenheit oder du hast gesagt Scham. Es hat mich unheimlich viel gekostet, allein nur die eine Sache zu sagen, okay, ich höre mal auf, aus Scham oder um dazuzugehören, mitzumachen, mitzulachen. Ich höre mal auf, so zu lachen. Und dann habe ich erst mal gemerkt darunter, was da für unheimliche Ängste stecken. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man denkt, ja, ich höre mal auf, so zu lachen, so künstlich. Und plötzlich tun sich darunter Abgründe auf und ich habe dann festgestellt, ach herrje, da ist ja so eine Unsicherheit. Ich war immer der Klassenclown, wusste ja gar nicht, hat die Angst ausgestoßen zu werden, das Gefühl nicht dazuzugehören und das war alles jetzt versteckt hinter diesem Lachen, dieser Maskerade. Also wie du sagst, ja, also wenn du jetzt sagst, ehrliche Kommunikation, dann höre ich da auch raus, der Mut, die Maske abzulegen. Auch sich selbst gegenüber zu merken, ich weiß nicht, wer ich bin und ich möchte das erstmal herausfinden und ich kann das nur in diesem Moment rausfinden.
Ja, ich fand das gerade sehr schön. Das ist
wichtig, weil viele Leute denken, sich zeigen bedeutet sein Ego auspacken und zu sich stehen und allen mal die Meinung sagen. Das kann auch mal dazugehören, aber ich sag mal, kurzfristig kann das mal eine Erleichterung schaffen. Kann auch mal wichtig sein als Erfahrung, dass ich das kann, ja, keine Frage. Gehört alles dazu. Aber mal so mittellangfristig geht, glaube ich, Traumaheilung ein bisschen anders.
Ja, ich denke, genau, also die Vorwurfsschiene, also die ist es nicht, die führt da zu nichts. Aber eben, wenn man im Kontakt darüber spricht, was man empfindet, dann bleibt man bei sich und teilt sich ehrlich mit. Und sobald wir anfangen zu sagen, du, dann passiert eigentlich Trennung. Und dann geht es darum, dass du dich veränderst, dass ich glücklich sein kann. Und das ist Projektion, also das funktioniert nicht. Und ist auch nicht die Wahrheit.
Genau, also du hast noch einen Schlüssel genannt, Verantwortung, Eigenverantwortung.
Genau, hatten wir ganz am Anfang schon mal. Ne? Ja. Und Eigenverantwortung kann auch schmerzhaft sein, weil wir vielleicht unsere eigenen Ideale verfehlt haben oder so. Oder uns an manchen Teilen des Lebens selbst nicht das erreicht haben, was wir uns vorgestellt haben, auferlegt haben und so weiter. Und gleichzeitig bringt es die Möglichkeit, etwas zu verändern.
Also ich glaube, paradoxerweise Bindungstrauma zu heilen hat sehr viel zu tun, zu merken, also diese symbiotischen Anteile vor allem auch aufzulösen. Auch das habe ich bei mir sehr stark festgestellt. Das ist wahrscheinlich, das ist ein kindliches Verständnis, was viele von uns in sich tragen, dass wir denken, um Nähe und Kontakt zu haben, muss der andere genauso denken wie ich. Der muss mich verstehen. Wir müssen zueinander finden und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber meine Erfahrung ist, dass es eigentlich immer mehr um diese Differenzierung geht, dass paradoxerweise wir erst richtigen Kontakt herstellen können und richtige Bindungen aufbauen können, in dem Maße, wo auch eine Individualisierung stattfindet. Aber nicht eine Ego-Individualisierung, wie wir es vielleicht häufig auf Facebook und YouTube finden. So, mach dein Ding, zieh das durch. Keiner ist wie du. Wenn du einfach du selbst bist, dann kann dich keiner überholen. sondern eher, dass wir gleichzeitig merken, wie viel Verbindendes es gibt. Wie sehr wir im Herzen all gleich sind. Wie sehr wir tief drin eigentlich dieselben Themen haben, nur vielleicht der eine, das Thema, was ich mit meiner Mutter habe, das hat der andere mit seinem Bruder und das hat die nächste mit ihrer Tante. Und dass wir dann eigentlich immer mehr merken, was sind die verbindenden Dinge und in der Lage sind, wirklich Empathie zu fühlen. Und zwar nicht mental, kognitiv. Ja, ich verstehe den, weil der hat das ähnlich erfahren, sondern wirklich gefühlt. Ne? Also um wirklich Bindung, Kontakt zu haben, das muss ein gefühlter Kontakt sein im Hier und Jetzt, jenseits der Worte und nicht durch ein mentales Verständnis, wo viele Leute sagen, ja, ich vergebe meinem Vater, dass er mich geschlagen hat, weil der hatte eine schwere Kindheit. Das ist natürlich mal ein Einstieg. Das ist gut, so zu denken, besser als nur voller Groll zu sein, aber es ist leider garantiert nicht die Lösung. Sondern erst, wenn in richtige Vergebung hat eigentlich erst stattgefunden, wenn alle Effekte der Gewalt zum Beispiel, die ich erfahren habe, wenn die verschwunden sind tatsächlich, wenn ich mich tatsächlich wieder frei fühlen kann, wenn ich tatsächlich wieder auf Menschen zugehen kann, als ob das nie passiert wäre. Ja? Und das ist, glaube ich, mit so unsere Botschaft hier, glaube ich, vielleicht zu sagen, ey Leute, das ist Das braucht viel mehr, als wir uns vielleicht im ersten Moment bewusst sind und eingestehen wollen, was das für ein Weg ist.
Ja, ich finde es ganz interessant, was du sagst. Also da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil du sprichst von Vergebung. Ist deiner Meinung nach Vergebung etwas, das wir tun können? Also können wir Vergebung wollen? Also unterliegt das unserem Willen? Diese Frage wird Marc Stollreiter in der nächsten Folge, nächste Woche, im zweiten Teil des Podcasts beantworten. Für heute Nacht möchte ich dir noch eine Einschlafmeditation empfehlen, und zwar die Meditation, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung oder jetzt am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis morgen.